Herzlich willkommen zu Nomono, dem Podcast für offene Beziehungsformate und kreative Beziehungsideen. Ich glaube, wir haben gar keine feste Tagline, aber irgendwas in der Art. Ja, wir sind schon wieder da. Hallo Mila.
Hallo.
Und ich bin Christian, genau. Und sind schon wieder wir, eine feste Belegschaft. Und ja, wir haben jetzt gesagt, alle 4 Wochen soll es Folgen geben, ungefähr. Es freut mich richtig, dass wir das jetzt hinkriegen und auch hoffentlich unsere Hörerinnen und Hörer. Schreibt was. Ihr habt so schön geschrieben in der Abstinenzzeit. Jetzt sind wir wieder da. Schreibt uns mehr.
Ganz genau, da würde ich mich auch freuen. Ich habe jetzt gerade nämlich auch gerade deinen Namen vergessen, deswegen war das nur so ein kurzes Hallo. Daran muss ich mich auch noch gewöhnen, an deinen,
ja,
am besten Codenamen.
Steht das in unserem Dings hier?
Ja, es ist auch nicht so schwer. Es ist nicht so schwer, sich zu merken, aber ich wollte nichts Falsches sagen.
Ist auch eigentlich voll unkreativ. Ich bin ein bisschen neidisch auf deinen Decknamen.
Ja, ich meine, du kannst ihn auch noch mitten in der Show ändern. Also, das können wir auch machen.
Kann man das?
Ich weiß nicht.
Ich pflege mir so einen Doppelnamen zu, Christian Konrad, und dann bin ich irgendwann Konrad und denke, ah nee, ist auch nicht besser.
Ist auch nicht besser, nee.
Ich werde tatsächlich oft Konrad genannt im Alltag, aber das gibt jetzt hoffentlich keinen Rückschluss auf meinen realen Namen.
Nein, du siehst aber auch tatsächlich aus wie ein Konrad. Das kann ich mir gut vorstellen.
Also ich hatte das Kind ein Hörspiel, das hieß Konrad, das Kind aus der Konservenbüchse. Daran muss ich immer denken. Ja, ich kenne es auch nur halb, weil mein Vater hat damals Hörspiele auf Kassetten kopiert, die waren länger als die Hörspiele, und dann wurden so Resteverwertungen gemacht, wo noch Platz war. Und von diesem Hörspiel hat mir immer der Rest gefehlt. Irgendwie wurde das Kind in der Konservendose angeliefert und ganz schrumpelig da rausgezogen, deswegen ist der Name für mich.
Oh.
Naja.
Nicht so schön.
Wie ist denn bei uns?
Ja, genau, was ist passiert bei dir in der letzten Zeit, seit der letzten Folge vor einem Monat eigentlich, fast genau einem Monat.
Ungefähr, oder? Ne? Mhm. Ja, datingmäßig gar nicht so viel. Ich bin neu eingestiegen bei Bumble, weil das irgendwo, hatte mir das ein Instagram-Profil empfohlen. Da ist es ja ein Dating-System, eine Plattform, eine App, wo die Frauen zuerst schreiben. Wenn man da also ein Match hat, Grundprinzip ist ähnlich bei Tinder, aber wenn ein Match vorliegt, muss die Frau zuerst schreiben innerhalb von 24 Stunden. Ich kann gar nichts tun. Und das finde ich erstmal ein schönes Konzept. Etwas unsicher bin ich mir, ob die Plattform nicht doch relativ voll von Fake-Profilen ist. Sehr viele Menschen sehen ganz schön aus und haben ziemlich ordentliche Fotos. Das mag einen etwas nachdenklich stimmen. Aber zumindest ist es eben nicht so wie bei Tinder, wo mich in letzter Zeit nur noch asiatische Frauen matchen. Und dann ist der Ablauf immer der gleiche. Aus irgendwelchen Gründen behaupten sie, in meiner Gegend zu sein, sind aber tatsächlich 6.000 Kilometer entfernt und möchten als nächstes meinen WhatsApp-Kontakt haben, den ich ablehne, und dann wird der Kontakt aufgelöst. Was ist da los?
Also meine Theorie ist ja eben dazu, dass das keine richtigen Profile sind. Die wollen einfach nur deine Daten klauen über WhatsApp. Aber
meine Telefonnummer bekämen sie auch bei Telegram, aber vielleicht wissen die das nicht.
Ja, vielleicht. Aber ich glaube, über WhatsApp kann man schon nochmal andere Daten vielleicht auch nochmal, oder? Das ist doch dann alles verbunden mit Facebook und da.
Ich versuche das vielleicht beim nächsten Mal mit, ich habe so ein geheimes WhatsApp mit einer anderen Nummer, die Mister kann aber auch anrufen. Ich muss das mal durchdenken. Vielleicht kann ich das sperren. Dann probiere ich das mal aus und gucke, was passiert.
Ja, genau, dann musst du uns auf dem Laufenden halten das nächste Mal, was da wirklich passiert ist. Vielleicht haben ja auch andere die Erfahrung gemacht und sagen, diese asiatischen Frauen, auch bei mir, genau dasselbe.
Ja, schreibt uns. Ja, ansonsten habe ich, glaube ich, noch ein paar Menschen auf Vorrat. Das klingt jetzt komisch, ne? Also eigentlich ganz coole Frau aus nicht so weit weg, die ich eigentlich gerne mal drauf treffen wollen würde, wo ich nicht genau weiß, ob das körperlich passt oder so gar nicht, weil wir hatten es in unserem Date-Vorgespräch. Sie ist, darf man dick sagen? Sie ist nicht mein Typ. Zumindest nicht der Typ, von dem ich nicht genau weiß, ob er mein Typ ist oder ob die Medien meinen Kopf gepflanzt haben. Und ich glaube, da würde ich gerne einfach mal wissen, wie verstehen wir uns, wie riechen wir füreinander. Und wenn jetzt nicht alles runtergefahren wäre und so, würde ich wahrscheinlich schon längst hingefahren sein. Und wir sprachen eben über den Impfstoff, müssen nicht zu tief rein, aber vielleicht ist es ja bald so weit, dass ich so ein paar Kontakte von denen auf Vorrat, Anführungszeichen, also endlich mal was, dass es nicht mal zu treffen kommt. Aber das läuft alles schon ein bisschen länger, so richtig viel passiert ist eigentlich nicht, das versuche ich gerade drüber wegzuquatschen. Was bei dir passiert?
Also mich würde ja noch mal kurz interessieren, ob du sie trotzdem attraktiv findest, weil warum hast du sie denn sonst gematcht, wenn sie nicht dein Typ ist?
Das ist ich finde das Gesicht total schön und sie bringt ein paar inhaltliche Features mit. Also wir haben jetzt ein paar Mal schon gedatet und geschrieben und auch telefoniert sogar mit oder videotelefoniert und war dann plötzlich bei dem Thema, also ein riesig großes Thema. Also ich kann es auch sagen, es geht um Film und das war total cool. Also wir haben offensichtlich ein Thema und wir können reden. Wir haben Resonanzgespräche geführt. Ah, okay. Podcast-Hörerinnen und Hörer werden wissen, was ich damit meine. Ja. Deswegen habe ich da durchaus Bock, sie zu treffen und dann entwickelt sich eben, was sich entwickelt. Ja. Nur im Augenblick bin ich einfach noch ein bisschen davon zurückgehalten, irgendwie so andere Poly-Menschen zu treffen. Sie ist zwar auch im Medizinbereich tätig und sehr vorsichtig, was ganz gut ist, aber da ist trotzdem noch so eine Schranke in meinem Kopf und vielleicht geht die ja bald hoch. Ja. So im nächsten Jahr.
Verstehe ich.
Nicht an Silvester. Der Jahreswechsel ist selber, glaube ich, nicht so wirklich entscheidend, aber es deuten sich Dinge an, die könnten ganz cool werden.
Das klingt sehr gut.
Ja.
Ja, bei mir ist datingmäßig auch nicht viel passiert. Also ich habe mich ja von einem meiner Partner getrennt und...
Oh, achso, das wusste ich noch nicht.
Ja, ich weiß gar nicht, war das noch nicht, vielleicht war das beim letzten Mal noch gar nicht. Also ich habe ja eine quasi Primärpartnerschaft und seit 12 Jahren, dann hatte ich jetzt eine einjährige Beziehung, da haben wir Schluss gemacht quasi. Ich glaube, es ist schon 2 Monate her oder so.
Vielleicht haben wir so halb drüber gesprochen, über das Thema Statuswechsel und ich habe es nicht ganz mitbekommen. Kann das sein? Vielleicht.
Es war auch sehr traumatisch für mich. Vielleicht habe ich es auch einfach nicht gesagt. Jetzt bin ich schon ein bisschen weiter drüber hinweg. Vielleicht können wir mal drüber sprechen. Aber, und danach, also daneben sozusagen, habe ich auch noch einen anderen Menschen, den ich treffe, seit 2-3 Monaten so. Das läuft gut. Das ist jetzt aber auch tatsächlich die einzige Person, die ich treffe.
Ja.
Und habe nämlich auch, also eben auch wegen Corona, wegen der Situation und mein Primärpartner, der, wir leben nicht zusammen und er hat aber eine andere Freundin auch. Und in deren WG, also es wird jetzt immer komplizierter, aber so sind halt solche Beziehungskonflikte.
Macht dann so Bilder im Kopf auf. Gibt es da schon eine passende Software eigentlich für Beziehungsvisualisierung und Kontaktketten? Wahrscheinlich haben das die Kontakttracer zur Hand. Aber erzähl.
Und das ist tatsächlich so für, glaube ich, Kontakttracer wäre das die Horror-WG, weil das sind irgendwie 3 Personen, die alle in polyamoren Beziehungen leben oder nicht monogamen Beziehungen leben. Und da gab es jetzt einen Corona-Fall von einer Mitbewohnerin. Ja, natürlich Katastrophe irgendwie. Die anderen, also Mitbewohnerinnen, waren dann zum Glück nicht positiv getestet, also negativ getestet. Aber dann war natürlich eben auch die Frage jetzt von den ganzen Ketten, die zu rekonstruieren und eben auch mein Partner musste sich auch testen lassen.
Wir brauchen eine große Wand dafür, um das aufzumalen.
Und ich dachte mir wirklich so, ach du Scheiße, muss ich jetzt echt mal sagen, so, das ist schon nicht so ohne. Ja, und man müsste eigentlich sich da so vielleicht mehr überlegen, um solche Konstellationen oder solche Gefährdungen irgendwie auszuschalten. Und wir hatten dann so eine kurze Diskussion drüber, dass wir ja auch nicht jetzt ungeschützten Geschlechtsverkehr haben würden mit Menschen, die noch mit anderen Leuten ungeschützten Geschlechtsverkehr haben. Klar, und das ist eigentlich so ein bisschen dasselbe, aber...
Habe ich auch schon mal gedacht, ja. Nur, dass es noch keinen Schutz gibt, also das Kondom dafür ist noch nicht erfunden, oder?
Ja, und man kann eben Leuten, oder man sollte ja Leuten keine Einschränkungen machen in der Hinsicht. Also ich kann jetzt auch nicht sagen, ja, deine Freundin darf jetzt aber mit niemandem mehr, weil sonst...
Nee, genau.
Also da dachte ich mir,
das ist doof. Das heißt ja, Poly-Menschen führen gute Kalender.
Ja, das stimmt. Also,
da kann man relativ schnell zumindest nachvollziehen, was war. Nur wenn die auch alle so drauf sind, das wäre natürlich echt... Vielleicht da ihm heute zu oft aufzurufen, uns zu schreiben, aber vielleicht haben wir ja auch irgendjemanden in der Hörerschaft, der selbst Kontakttracer und Tracerin ist oder einfach da schon mitgearbeitet hat. Wahrscheinlich denken die wirklich, sobald jemand Poly sagt, oh shit, das wird ein schlimmer Tag. Aber wie ist denn das eigentlich? Vielleicht ist es ja auch nur eine von vielen Personengruppen, die einfach umfangreiche Kontakte haben. Wenn eine Lehrerin kommt, wird es auch nicht schön, ne? Oder ein Lehrer. Und da gibt es bestimmt noch ein paar andere.
Aber das, also die andere Schwierigkeit, finde ich, ist aber tatsächlich jetzt bei den neuen Kontakten, die ich über OkCupid vor allem irgendwie habe, wenn du spazieren gehst, ja, also man möchte sich ja vielleicht nicht drinnen treffen, wenn man jemanden noch nicht so gut kennt, eben wegen Corona, und dann geht man spazieren vielleicht so, ne? Aber irgendwie mitten in der, also es wird um 5 oder um 4 dunkel und jetzt so mit jemandem, den man nicht kennt, in einem finsteren Park spazieren zu gehen, ist irgendwie auch nicht so geil. Also es ist schwierig.
Ja, die helllichte Zeit ist auch kurz, ne? Das Wochenende vielleicht kostbar.
Ja.
So, und Sonntagnachmittag geht vielleicht noch, aber das ist auch kurz. Heute habe ich wirklich gemerkt, ich habe den großen Vorteil und den Nachteil im Winter, dass ich in meinem Homeoffice eine ganz tolle Fensterfront habe. Die hat mich im Sommer sehr motiviert, positiv zu denken. Heute wurde es um 14 Uhr effektiv dunkel. Ich habe wirklich gemerkt, okay, also das ist wirklich krass, dass das so macht. Ja.
Ja, also und ja, es gibt einem wirklich so, also psychisch und überhaupt und für Sport und für alles Mögliche, aber auch fürs Daten, finde ich, ist es gar nicht so einfach, weil jetzt irgendwie so vormittags auf einen Café gehen unter der Woche ist irgendwie, naja.
Aber es hat geklappt. Da zumindest.
Nee, wir sind noch am Überlegen.
Lauf zu bekommen.
weil das eine Person, die Kinder hat, auch das finde ich nämlich auch sehr spannend. Und das ist halt am Wochenende. Das
ist auch nicht so viel Zeit.
Ja. Ja. Genau. Also es wird nicht einfacher mit dem Alter, mit dem Winter, mit Corona.
Na gut, das Alter nimmt zwar zu, aber der Winter nimmt wieder ab.
Ja, das stimmt.
Das dauert ja nicht mehr lange und dann
das stimmt.
Wird alles besser.
Genau.
Weiß ich auch nicht. Ja.
Auf jeden Fall.
Und wir
Fall.
Haben mehr Geschichten, also mehr Licht, mehr Geschichten, was auch immer.
Genau.
Ja. Vielleicht müssen wir von alten Geschichten zehren oder von dem, was vor uns liegt, ne?
Ja.
Vor uns liegt ja dummerweise Weihnachten.
Ja, vor uns liegt Weihnachten. Also auch das eine schwierige Zeit. Auch eine schöne Zeit für manche natürlich, aber auch nicht nur positiv. Da wollten wir auch ein bisschen drüber reden.
Der Weihnachtstest ist negativ und dann doch egal. Es ist natürlich eine gute Zeit, um mal mit seiner Familie mehr zu besprechen als sonst. Man ist betrunkener oder hat mehr Zeit oder beides. Und wir hatten das hier, glaube ich, noch nicht drin. Das Thema Outing hatten wir schon mal drin, aber wie ist denn das? Hast du deiner Familie davon erzählt?
Ja.
Wie hat sie es aufgenommen? Wenn ja, erzähl mal. Und ist es Weihnachten passiert?
Nein, es ist nicht Weihnachten passiert. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, in welcher Jahreszeit es passiert ist, aber ich glaube, es war in einem Sommer. Und ja, ich habe das meiner Familie relativ bald erzählt. Ich habe das eigentlich tatsächlich allen Menschen in meinem Umfeld sofort erzählt, weil ich super Angst hatte, dass jemand mich oder meinen Partner irgendwie sieht auf der Straße oder auf einer Online-Plattform und sich dann denkt, da ist ein Betrug am stattfinden, sozusagen. Mhm. Das heißt, ich habe das auch so wirklich ganz, ganz weit in meinem Arbeitsumfeld gesagt, weil wir daten natürlich im selben Spektrum.
Sogar auf der Arbeit,
ja. Weil ich mir dachte, das ist tatsächlich schon öfter passiert auch, dass dann Kolleginnen, also dass mein Partner zum Beispiel Kolleginnen vorgeschlagen bekommen hat oder umgekehrt sozusagen. Mhm. Genau, und um da keine Missverständnisse aufkommen zu lassen. Aber genau, ich habe das meiner Familie, also meine Familie heißt für mich meine Mutter und meine Schwester. Also, und denen habe ich, die sind eigentlich super offen. Also, ich dachte, es wird kein Problem sein, ihnen das zu sagen. Und es war und es ist bis heute schwierig, bis hin zu einer Katastrophe, würde ich mal sagen. Also,
okay.
Meine Mutter hat sofort so reagiert, dass sie gesagt hat, sie würde jetzt mich und meinen Partner, also ich habe ja quasi aus einer Partnerschaft heraus, wir haben die geöffnet, und sie würde jetzt nicht mehr das als Partnerschaft sozusagen sehen wollen. Aber wir sind jetzt nicht mehr für sie zusammen. Weil
jetzt ist das weniger wertvoll.
Mhm. Genau.
Krass, okay.
Und dann war auch gleich so die Frage, so eben ausladen von Familienfesten und nicht mehr Weihnachten gemeinsam feiern und so. Weil da könnte ja dann irgendwie jeder kommen, ne? Oder dann bringe ich vielleicht mal so 5 Typen mit nach Hause zu Weihnachten. Was natürlich nicht so das Konzept war oder die Idee dahinter. Und ja, sie hat am Anfang gedacht, das ist eine Phase. Und es ist immer noch nicht, seit 5 Jahren noch nicht so, dass sie das irgendwie wirklich akzeptieren kann. Sie hat mir tatsächlich einmal gesagt, dass sie einfach mehr Zeit braucht, weil sie auch schon älter ist und das nicht so gewohnt ist, wie man das machen kann. Aber mittlerweile denke ich mir, naja, also wie lange brauchst du denn? Außerdem glaube ich, gerade in der Generation, also sie ist 1955 geboren, ist das, glaube ich, schon auch was mal diskutiert worden ist zumindest. Und klar sind dann bei ihr auch so Konzepte wie, ja, zur Kommune 1 und so weiter.
Ich wollte gerade sagen, das ist wahrscheinlich auch was dann da im Kopf ist, und das hat wahrscheinlich eine ganz komische Vorteile abbekommen. Ich denke selber, eine Kommunenstruktur möchte ich eigentlich nie leben. Das ist ja alles so ganz komisch. Und wahrscheinlich war das sogar total cool, aber es hat so ein Stigma bekommen. Von wegen alles ganz schmuddelig und ganz öko und jeder mit jedem und keine Regeln. Weiß ich nicht. Und das ist ja auch einfach ganz was anderes. Selbst wenn es hat sich weiterentwickelt vielleicht auch, ne?
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube auch, dass es sich irgendwie ausdifferenziert hat und vielleicht ist es genau dieses Bild, was bei einer bestimmten Generation noch im Kopf ist, so dieses jeder mit jedem und da sind ja auch nicht nur schöne Sachen passiert. Aber trotzdem, ja. Ich muss echt sagen, es hat mich also wirklich irritiert, nämlich auch so dieses fehlende, also das fehlende Interesse daran. Das finde ich manchmal total schade, dass, weil ich glaube, wenn mir jemand sowas erzählen würde, egal was es ist, also ich sage jetzt mal, es kann ja auch irgendwas anderes sein, ich lebe jetzt, wie auch immer, dann würde mich das erstmal interessieren und ich würde mich fragen, warum macht das eine Person oder was ist das eigentlich genau? Und das fand ich seltsam, dann einfach so zuzumachen und zu sagen, nee, das ist nicht gut.
Du hast ja fast die Reaktion bekommen, die ich bei mir erwartet hätte. Das war schon Teil in diesem Podcast, in, glaube ich, sogar Folge 2 namens Meine Mutter. Ich habe das ja nur zweimal irgendwie erwähnt und irgendwie ist es danach aber zu so einem Unthema geworden. Beim ersten Mal war sie betrunken, es war eine Hochzeit von meinem Bruder und es ist vielleicht nachvollziehbar, dass ich am nächsten Tag von nichts mehr wusste. Das andere Mal war irgendwo noch, als meine Großeltern noch lebten, als meine Oma irgendwann mal überraschend meinte, auf die Frage, irgendwer im Raum fragt, und hast du eine Freundin? Er meinte, ich glaube, mein Opa, genau, meine Oma fragte immer, hast du eine Freundin? Hat sie jedes Mal gefragt. Ich habe relativ ausweichend geantwortet und meistens gab es auch niemanden Benennendes und zu Benennendes. Und mein Opa meinte dann, ach, der hat bestimmt viele. Und das habe ich irgendwie als Anlass genommen, meiner Mutter zumindest zu sagen, ja, das kommt schon so hin. Aber danach ist überhaupt kein Gespräch entstanden, komplett weg und kein Thema. Aber auch kein, weder positiv noch negativ. Ich frage mich langsam, ob ich es wirklich hier schon mal erzählt habe, ob ich mich vermehrt neu outen müsste. Vielleicht wird es mal wieder Zeit.
Ich kann das gut nachvollziehen. Ich muss echt sagen, also ich bin
Auffrischen.
sehr penetrant dabei. Also ich muss es auch immer wieder
Okay.
aufbringen, ja. Und auch immer wieder über meine anderen Partnerschaften sprechen, weil das einfach so, genau, es würde sonst total unter den Teppich gekehrt und dann irgendwann, glaube ich, auch irgendwie vergessen werden oder zumindest
Ja.
versucht. Also vielleicht ein bisschen mehr Penetranz, muss man natürlich auch wollen.
Ich hätte immer so die Vision, einfach mal mehrere Partner mitzubringen. Im Augenblick ist aber nichts da, was ich mitbringen kann. Aber mal gucken.
So.
Wir haben gerade hier so viele Diskussionen, da tut einem mehr auch nicht weh,
Aber
wenn
wenn
man
du
ehrlich
jetzt
zu
eine
sich ist.
Partnerin mitbringen würdest, dann würdest du ja einfach glauben, wahrscheinlich, das ist jetzt deine Partnerin, oder? Also du
Nee,
müsstest
nee,
zwei,
bewusst
oder?
zwei.
Ja, genau. Okay.
Aber an
Mindestens.
dem Punkt, wo das wirklich gehen würde, war ich tatsächlich noch nie, wo ich zwei Personen gehabt hätte, die tatsächlich mit mir Weihnachten feiern möchten. Das klingt jetzt komisch. Aber die Konstellation ist ja auch nicht automatisch da, weil jeder hat noch andere Beziehungen und Kreise und Familienkreise und dass es wirklich so passt.
Also ich finde es aber tatsächlich, also für mich ist das immer wieder so eine Frage, ob, also ich hatte jetzt noch nie andere PartnerInnen neben meinem Primärpartner, die meine Familie kennengelernt hätten. Weil das finde ich irgendwie schräg. Also ich finde es, also quasi vom Konzept her fände ich es eigentlich gut, aber ich kann es mir halt einfach nicht vorstellen. Also so in der Praxis ist es irgendwie schwierig. Aber das ist ja so ein
Ja,
klassischer
ich.
Schritt, oder? Also wenn du so länger eine Beziehung hast, dann irgendwann lernst du die halt kennen.
Ich komme ja aus der anderen Richtung so ein bisschen, dass ich nie Primärpartner, andere Partner hatte, sondern immer eigentlich mehrere gleichwertige Partner. Deswegen ist es für mich, glaube ich, naheliegender zu sagen, wenn, möchte ich gleich mehrere mitbringen. Aber es hat sich hier nicht ergeben bisher.
Aber hast du jemanden schon mitgebracht, seit du nicht monogam lebst, sozusagen? Also überhaupt? Also dabei, wo so.
Nö.
Okay.
Nee, tatsächlich nicht. Nee, das allein war schon nicht drin.
Eben das allein ist ja auch schon meistens irgendwie
Der
schwierig. Irgendwie.
nee, letzte Person, die ich mitgebracht habe, war eine klassische monogame Beziehung im Jahre 2002, 1, 2000 rum. Ach du Scheiße, das ist lange her. Ich bin noch nicht so alt, hallo. Ich war sehr jung.
Aber machst du
Und die
es,
zweite
ja,
Mo
sorry.
ja.
Ich wollte nur wissen, ob du es bei Freunden anders machst, also ob du zum Beispiel, also bei deinen Freunden oder Mitbewohnern, Leute vorstellst, früher vorstellst oder dann eben auch mehrere gleichzeitig vorstellst.
Das ist interessant. Also ich habe hier verschiedene Kontexte. Einer ist ein Kontext mit relativ kreativen Menschen und da habe ich überhaupt keine Probleme und ich weiß, die sind offen und da fühle ich mich wohl, das auch zu erzählen oder jemanden einfach mitzubringen und auch jede Woche mit anders mitzubringen. Bei meinem Mitbewohner, der auch tatsächlich eher die Rolle hat, Mitbewohner und nicht guter Freund, obwohl wir uns eigentlich sehr lange kennen. Wir sind wirklich da, glaube ich, sehr typische Männer, die nicht über Gefühle sprechen und das ist mir total schwer gefallen. Ich habe mir das bewusst vorgenommen und tatsächlich auch, und das ist auch noch ein Ereignis für den Podcast, weil es zwischen der letzten länger herliegenden Folge passiert ist und jetzt irgendwann letztes Jahr haben wir uns eine Flasche Wein genommen und ich habe das Bedürfnis gehabt, es ihm zu sagen. Es ist mir gar nicht leicht gefallen, aber ich habe es erklärt und auch die Reaktion war wieder so eine sehr komisch männliche, ey, cool, alles richtig gemacht. Und dann haben wir nicht mehr so groß drüber gesprochen. Also es fällt mir tatsächlich schwer in vielen Kreisen. Auf der Arbeit zum Beispiel ist es auch überhaupt kein Thema, liegt aber auch daran, dass ich die eigentlich auch durch eine räumliche Trennung ganz abgekoppelt habe. und auch generell nicht date oder irgendwelche, also die Ebene Privates da nicht so stark reinspielt. Aber ja, es fällt mir wirklich nicht so leicht. Ich habe wirklich noch so ein Gefühl von, ich schäme mich dafür vielleicht. Und die Gründe habe ich schon genannt. Nicht, weil ich irgendwie das Konzept selber irgendwie schämenswürdig finde, sondern dass ich denke, dass man mich für einen oberflächlichen Menschen für einen oberflächlichen Menschen hält, glaube ich. Das, was ich letzte Folge schon erzählt habe, ist eigentlich meine Sorge dabei, dass es falsch verstanden wird.
Aber ja, würde dein Mitbewohner, der dann irgendwie merkt, wenn du zum Beispiel wen mit nach Hause nimmst, der hat dann einfach gedacht, das sind wechselnde.
Ja, glaube. Okay. Und das ist auch ein großer Teil ist dessen, was ich bin ja so ein selbstreflektierender Mensch und schaue in den Spiegel und sehe Dinge in mir, die andere natürlich nicht sehen. Macht jeder. Und an dem Punkt ist es, glaube ich, relativ stark, dass ich da mich mehr Unwohlsein verordne, als ich eigentlich haben sollte. Ne? Ich weiß auch nicht, das ist noch ein Thema auf jeden Fall.
Ja, ich finde, das ist ein spannendes Thema. Also,
ja.
Weil das viel mit Sichtbarkeit zu tun hat. Und ich denke mir immer, also was bei mir so bei Poli auch immer so ein Gradmesser irgendwie ist, ist diese Frage, ist das eine Affäre oder behandle ich gerade diese Person so, als ob sie eine quasi also verbotene Affäre wäre, so wie in einer monogamen Beziehung und dann hat man dann betrügt man sich und hat diese Affäre auf der Seite. Und das ist ja dann auch so eine Person, die dann nie jemanden kennenlernt und die dann irgendwie immer so, ja, irgendwie unsichtbar bleibt. Und das finde ich irgendwie schwierig. Also kann man schon auch mal machen, also ist ja auch nicht schlimm, aber ich finde die Challenge ist ja gerade, das eben nicht so zu machen. Also für mich ist das halt die Challenge, ich weiß nicht genau.
Das sind wir schon bei Vorsätzen fürs nächste Jahr.
Genau. Jetzt möchte ich auf jeden Fall Vorsätze fürs nächste Jahr, damit müssen wir enden.
Diverse Partner möglichst vielen Leuten sagen.
Genau. Ja, zum Beispiel, mir könntest du jetzt zum Beispiel dann jemanden vorstellen auch, oder? Dann könntest du mal jemanden zum Podcast mitnehmen.
Oder? Ja.
Oder zu einem sonstigen.
Ja, auf jeden Fall. Also, wenn sich das anbietet, gern.
Das wäre total lustig, wenn wir mal PartnerInnen hier mitnehmen.
Ja.
Dann sprechen die miteinander und dann müssen wir die Klappe halten.
Oh, das ist gut. Ja, ich packe das auf die Liste. Super. Ich habe so eine Liste angefangen. Ich muss nochmal in das Planungsinstrument, das wir hier haben. Aber ja, das finde ich gut.
Perfekt.
Genau, aber Weihnachten war das eigentliche Hauptthema. Und was ich auch schwierig finde, überhaupt so ein bisschen, also meine Familie besteht aus inzwischen zwei sehr klassischen und konservativen Ehen mit zwei sehr klassischen und konservativen Kindern und zwei klassischen und konservativen Frauen, mehr oder weniger. Und ich fühle mich immer so wie das schwarze Schaf, weil ich auf so vielen Ebenen anders bin, dass ich mittlerweile bei Familienfesten, nicht nur bei Weihnachten, immer das Gefühl habe, okay, ich sitze daneben und bin gar nicht Teil des Ganzen. Das fällt mir ganz schwer, überhaupt diesen Familientrubel aufzunehmen und dabei zu sein. Jetzt könnte ich sagen, ich bin kein Familienmensch, aber es ist wahrscheinlich ein bisschen mehr dahinter. Und das ist so an so einem Weihnachtsding, gut, wahrscheinlich werden wir es ja nicht alle auf einem Haufen sehen, aber sonst wirklich nicht einfach. Ich habe da auch manchmal ganz andere Sorgen und Nöte, als das meine Familie verstehen würde zum Beispiel. Ne? Also irgendwelche Projekte, die ich noch mache, sind dann so wie meine Kinder, die gerade irgendwie krank sind, aber das kann ich niemandem vermitteln. Und das finde ich irgendwie schade, dass es da nicht nur was die Beziehungsebene angeht, also meine Geschwister wissen das auch, aber für die war das eigentlich nicht so ein großes Thema, aber generell auch Lebensentwürfe und Werte im Leben, die mir wichtig sind, zu vermitteln, ist da irgendwie schwierig, wenn man so einen nicht klassischen Lebenswurf führt. Ne? Also das ist ja nochmal ein bisschen mehr als nur die Beziehungsform. Ne? Ich habe auch andere Themen im Leben, andere Ziele und andere Dinge, die mich irgendwie glücklich machen oder die mir ganz viel bedeuten, die ich Geld investiere und was weiß ich. Also da bin ich nicht dem typischen Lebenslauf eines Anfang 40-Jährigen gefolgt. Ne? Mhm. Das ist, finde ich, irgendwie schwierig. Zumal wir gefühlt anfangs, als wir dieses Nest verlassen haben, ähnlicher waren.
Ja.
Wir drei Geschwister. Zwei jüngere Geschwister, Brüder. Und dann hat irgendwann dieser Familienkram angefangen, alles war anders. Und das ist irgendwo verständlich, aber auch irgendwie schade. Weiß ich auch nicht. Weiß ich nicht, wie viel ich da verlangen darf. Effektiv freue ich mich für sie und es ist klar, dass sie dann da genau diese Themen haben. Aber es ist ein bisschen schade, wie sehr dann der Blick für anderes vielleicht nicht verloren geht, aber einfach erstmal nicht so ganz klar ist. Ne?
Aber
dass du das auch mal erlebt hast.
Ja. Ich meine, würden die sich nicht, glaubst du, sogar freuen, wenn sie dann mal mit dir nicht über ihre Kinder und ihre Familien reden müssten? Also ich kenne das jetzt nur bei der Familie von meinem Partner, gerade eben zu Weihnachten, dann stehen immer die Männer zusammen und sprechen über über Arbeit und dann die Frauen stehen zusammen und sprechen über Kinder. Und das ist sehr klassisch gegendert, aber.
Tja, ich weiß gar nicht. Vielleicht mache ich auch Dinge, die sie nicht so interessieren. Also ich hatte ja ein Filmprojekt gemacht und an einem Weihnachtsfest bekam ich während des Weihnachtsfests die Nachricht, dass meine Hauptdarstellerin abgesagt hat. Und ich war nachvollziehbarerweise total am Boden für den Rest des Tages. Und von meinem Bruder kam dann original das Zitat wie, gibt es da nichts Wichtigeres? Und das hat mich total verletzt, weil natürlich gibt es eigentlich Wichtigeres, aber im Augenblick war das für mich so wichtig vielleicht wie die Gesundheit meiner Familie. Das mag jetzt als Vergleich sehr hinken und schwierig sein, aber das war für mich das, was ich gerade total im Kopf habe und im Herzen habe. Mhm. Das hatte ich auch irgendwie vorher klar machen können und dann fand ich das schade und von wegen, ja, okay. Soll ich jetzt auch sagen, wenn dein Kind wichtig krank ist, gibt es nichts Wichtigeres? Das gibt viele Kinder, die krank sind, könnte man jetzt sagen, aber ich versuche da eigentlich ein Verständnis entgegenzubringen und Familie Familie sein zu lassen und auch ein bisschen da so reinzuschwingen. Und leider klappt es andersrum nicht so gut. Ist halt auch schwieriger und vielleicht verlange ich da auch zu viel und bin da auch wieder ein bisschen, will ich sagen, egoistisch, aber es ist schon was, was ich wahrnehme und was ich registriere und was mich so ein bisschen traurig macht. Verärgert weiß ich nicht, also es ist ein bisschen unangenehm.
Ja.
Nicht wirklich gelöst.
Ja. Ich meine, ich kann das, glaube ich, ganz gut verstehen und es ist sehr frustrierend, also gerade wenn man irgendwie in einem speziellen oder spezialisierten Bereich arbeitet und irgendwie einem das auch sehr wichtig ist, was man arbeitet, weil das irgendwie so ein schwieriges Thema, also ich meine, ich kenne das von Freundinnen und meiner Schwester auch, die sind Lehrerinnen, sind ganz viele Lehrerinnen irgendwie. Und das ist halt auch so ein Thema, da kannst du irgendwie immer über was sprechen, wo alle irgendwie eine Meinung dazu haben oder was mitbekommen oder so. Und ich bin ja selber in der Wissenschaft tätig und das ist jetzt halt nicht immer so, dass man das super leicht vermitteln kann oder das ist halt alles sehr voraussetzungsreich. Aber auch, ja. Auch da muss ich sagen, also bei mir funktioniert bis zu einem gewissen Grad, obwohl ich auch immer noch frustriert bin bei vielen, aber funktioniert so eine Penetranz richtig gut. Also immer, wenn ich irgendwo in den Medien bin oder wenn ich irgendwas geschrieben habe oder wenn ich irgendwen kenne, der mal irgendwo ein Radiointerview macht, dann sage ich das meiner Familie und sage, schau, das ist jemand, mit dem ich zusammenarbeite, das ist das, was ich mache und es ist okay. Auf einem total niedrigen Niveau kommt das an, aber irgendwo zumindest habe ich dann das Gefühl, sie, ja.
Ist nicht cool, wenn man sowas hat und ich hatte dieses Jahr das Glück, dass ich tatsächlich 4-mal auch in relativ bedeutenden Medien war durch meinen Job und konnte das auch rumschicken. Jetzt konnte ich noch nicht ganz davon die Früchte ernten, weil wie gesagt, das Weihnachten nicht im großen Trubel stattfindet. Mal schauen, aber das macht vielleicht was. Das habe ich auch so gemacht, ja, stimmt.
Ich finde das manchmal. Und ich habe auch oft das Gefühl, dass man vielleicht selber mehr so, also so wie du es auch vorher gesagt hast mit den Beziehungen, dass man vielleicht selber auch mehr Hemmungen hat und dann das den anderen irgendwie unterstellt. Also ich merke, ich gehe auch manchmal so in Gespräche rein und denke mir, das wird jetzt wieder niemanden interessieren schon. Also weißt du, so mit so einer Einstellung ein bisschen vielleicht. Aber ich finde es auch total schwierig, das aufzuhören.
Ich höre da auch immer viel Kritik zwischen den Zeilen und ich weiß gar nicht, ob die Kritik da ist, ob ich sie mir da einfach zwischen die Zeilen reinschreibe und reinschiebe, was Teil meiner Unsicherheit ist oder vielleicht auch die fehlende Anerkennung gar nicht fehlendes Interesse ist, sondern einfach der Stress eines Familienfests mit 20 Leuten vor Ort, wo mindestens die Gastgeberfamilie mit Sicherheit kein Interesse hat an meinen Filmprojekten oder so. Das ist dann auch irgendwo noch nachvollziehbar, ne? Also, ja.
Ja, wobei eben gerade so Filmprojekt, finde ich, ist halt dann super, weil das kann sich jemand ansehen. Also da muss man nicht viel Vorwissen haben.
Ja, das ist dann gar nicht so schlecht. Allmählich, es hat ja ein paar Jahre gedauert, bis es dann mal fertig war.
Ja, wenn das jetzt, genau.
So langsam kann man sich was angucken, beziehungsweise ich verbiete es Ihnen noch, weil man das so im Kino schauen soll. Mal gucken, wie das dann so passt.
Genau, da musst du dann auch aber Werbung machen natürlich.
Wenn die Kinos wieder dafür bereit sind, aber ich bereite das gerade vor, das ist auch mein Projekt über die Weihnachtstage, möglichst viele Filmfestivals finden und dann kann das nächstes Jahr auch voll durchstarten. Und dann finde ich hoffentlich auch mal eins, wo die Familie hin kann.
Genau, ich hätte nämlich jetzt noch eine Weihnachts-, eine Poly-Weihnachtsfrage oder eine No-Mono-Weihnachtsfrage an dich. Und zwar, ich bin jetzt, ich glaube, das erste Mal in meinem nicht monogamen Leben in der Situation, dass ich also ich bin jetzt, ich date jetzt jemanden seit 3 Monaten eben, wie gesagt. Und jetzt ist Weihnachten. Und ich finde, wir daten noch nicht lange genug, um uns Weihnachtsgeschenke zu schenken.
Oh. Mh.
Aber ich bin mir nicht sicher, ob er das auch so findet. Und deswegen jetzt die Frage an dich, ab wann würdest du einer Beziehung, die ja dann auch nicht deine Primärbeziehung, also es ist sozusagen klar, dass es keine monogame Beziehung ist. Das heißt auch nochmal vielleicht eine andere Konnotation. Würdest du Weihnachtsgeschenke schenken? Und wenn ja, was? Das ist schwierig, oder?
Du sprichst mit dem allergrößten Geschenkexperten und Vertreter nicht. Also.
Das dachte ich mir bei dir irgendwie schon. Ich weiß nicht genau warum, aber du wirkst nicht so wie jemand, der gerne Geschenke macht.
Ich schenke gerne Geschenke, wenn ich eine gute Idee habe, und das ist relativ selten. Und ich wurde teilweise auch leider von, das waren wieder auch noch die klassischen Beziehungen, dann je besser die Idee war, desto weniger wurde sie gewertschätzt. Und dann ist das irgendwie ein bisschen verloren gegangen, das Schenken. Vielleicht ist aber der Gedanke gar nicht so schlecht, wenn dann irgendwas Selbstgemachtes zu schenken und nicht gleich mit einem großen, was auch immer zu kommen. Vielleicht was Gebackenes oder also was jetzt irgendwie aufmerksam ist, aber nicht riesenteuer oder riesenaufwendig, dann kann man es aber noch beide Richtungen eigentlich lesen. Vielleicht ist das eine gute Idee.
Aber ja, es ist dumm, ich kann halt wirklich gar nicht. Ja. Ich kann.
Aber Vierteljahr ist kurz, oder?
Ja. Also ich kann weder basteln noch backen noch sonst irgendwas so selbstgemachtes irgendwie richtig gut. Deswegen so. Dachte ich eher an sowas wie ein Buch oder sowas. Vielleicht irgendwo ein bisschen neutraler auch ist.
Wie ist denn das mit einem Sommers wie einem Saunagutschein? Ja. Irgendwas, was auch vielleicht latent sexy ist, aber trotzdem gleichzeitig, was man auch zusammen machen kann oder aber nicht muss, je nach Geschmack.
Aber das ist, glaube ich, zu teuer. Ich glaube, das ist zu teuer für unsere Beziehung.
Also, ohne eben jetzt. Ah ja, okay. Also nicht, was es für Saunen gibt. Wärmeeinheit kostet nur 15 Euro. Also, okay. Und ist total großartig.
Ah ja, okay.
Aber das ist halt in der Großstadt anders.
Also ich habe jetzt so ein Wochenende so 200 aufwärts oder so.
Ach so. Ich dachte jetzt einfach mal einen Saunagutschein, der Rest. Das Wochenende kann ja im nächsten Jahr drumherum dann dabei sein. Kann man ja noch ausbauen. Stimmt. Die eigentliche Saunageschichte, 2-3 Stunden wird wahrscheinlich noch
okay sein. Das ist auch
nicht
schlecht, so Aktivitäten oder so, das ist eigentlich vielleicht nicht schlecht.
Ja, es kann auch ein Kinogutschein sein, aber Kino ist, finde ich, immer datingmäßig blöd, weil man da nicht miteinander spricht, sondern dann einen Film guckt und zwar vielleicht über den Film sprechen will und nicht, also finde es nicht so kommunikativ. Und maulig auch vielleicht noch ein bisschen schwierig, ansonsten wären die Gutscheine ja auch nicht schlecht. Und über Gutscheine freuen sich ja eh ganz viele Firmen und Einrichtungen und so, ne? Das ist vielleicht gar nicht blöd. Kann ja auch ein Restaurantgutschein
sein.
Das
ist eine gute Idee. Ja, weil also ich habe so eine Bekannte, die ist Lauftrainerin und dieser Freund von mir läuft viel, aber er hat Knieprobleme. Sowas wäre doch perfektes mit 30er Geschenk, glaube ich, ist das eigentlich sogar. Ach, ja. Danke.
Ja. Ja, gern. Das ist, und das als Geschenk der Seneca. Super. Das sind vielleicht auch die besten Berater, die anderen Tipps geben können und selbst für sich das nicht rausfinden können, wie es am besten funktioniert.
Was war dein bestes Geschenk an eine Beziehung?
Naja, ich habe gestern. Das war gut, das war ein Wortspender. Es gibt von Douglas Adams ein Buch, wie heißt denn das? Der Sinn des Lebens, glaube ich. Da sind lustige Ortsnamen drin, das gibt es auf Englisch und auf Deutsch. Eigentlich sind das zwei komplett getrennte Bücher, weil ich glaube, die Übersetzungen sind teilweise noch abgeleitet, aber die Ortsnamen sind auf jeden Fall andere und auch die Ableitung davon teilweise noch kreativ weitergesponnen. Ich habe die Worte ausgedruckt und dann habe ich sie in Tesafilm eingewickelt. Also ich habe eine Tesafilmrolle abgerollt und mit Worten im Abstand wieder aufgerollt und dann in eine Tesafilmspende reingepackt. Das heißt, die Person konnte sich immer ein Wort rausnehmen und dann nachschlagen, was es heißt, um sich mit jedem Wort zu erheitern. Es wurde nicht verwendet. Das war dann der Tiefpunkt von meinen Geschenken. Ja, es wurde irgendwie nicht verwendet.
Das ist total, also das ist ja voll die schöne Idee. Also.
Und bei der gleichen Person habe ich, glaube ich, ein Jahr zuvor sogar einen akustischen Adventskalender gemacht mit jeden Tag einem gesprochenen irgendwas oder irgendwie hatte noch ein paar Hörspiele von früher oder irgendwelche Artefakte oder irgendwelche Geschichten und es gab jeden Tag was zu hören. Ja, das wurde, glaube ich, noch ein bisschen gewürdigt, aber ich weiß nicht mehr. Das war irgendwie auch Aufwand und gut, man muss auch dazu sagen, dass in beiden Fällen der Aufwand so groß war, um möglichst viel in Beziehung zu investieren. Das geht immer schief.
Ja, das stimmt. Ja.
Also, wenn man denkt, ich habe jetzt eine Woche gebastelt und das heißt, danach ist es mindestens eine Woche schön,
so läuft es ja. Ja, das stimmt. Leider. Aber es sind sehr, sehr schöne Ideen.
Vielleicht hat das auch mitgeschwungen, dass die Geschenke das zum Ziel hatten und dadurch wurde dann auch wiederum für die beschenkte Person die Freude daran nicht mehr so. Konnte nicht so frei gelebt werden. Hm. Ich müsste es auch nicht mehr reflektieren, weil wir sind weiterhin gut befreundet und ich habe die Frage nie gestellt, warum das so war.
Ja, frag mal. Ja,
guter Punkt. Hm. Noch eine Hausaufgabe.
Genau. Aber sorry, ich habe dich vorhin unterbrochen eigentlich jetzt.
Wo denn?
Ich weiß nicht, du wolltest irgendwas sagen, ich habe einfach drüber geredet.
Das macht nichts, weil Podcasten bin ich das gewohnt. Podcasten heißt, dass beide um Gesprächszeit kämpfen und das gehört schon dazu. Also ist das bei meinen anderen Podcast-Partnern und Partnern genauso und jeder versucht, die Lücke des anderen zu finden. Wenn man was zu sagen hat, muss man sich einfach merken. Wenn man sich nicht gemerkt hat, ist es weg.
Das ist eine sehr gute Beschreibung.
Ja, das, ich glaube, das ist oft so. Es zieht sich ein bisschen durch. Man sollte trotzdem nur darauf achten, dass es ausgewogen bleibt. Ist wie Dating eigentlich.
Ja, das stimmt.
Ein bisschen ist Podcasten wie Dating.
Das stimmt.
Genau.
Ohne Sex, ohne Alkohol jetzt heute zumindest.
Ja, heute zumindest. Okay. Aber.
Also kann man auch bei Dates mal ohne Alkohol natürlich machen. Will ich jetzt nicht.
Ja. Ich habe noch so ein bisschen stehen, den Begriff dringend nötige Jahresendeinsamkeit.
Ja.
Die ich normalerweise habe. Dieses Jahr habe ich sie nicht so stark, weil ich ja auch hinreichend einsam bin in meinem Homeoffice. Aber so ein bisschen ist es halt trotzdem da, dass ich eigentlich gerade dann, wenn sich alle treffen, überhaupt niemand treffen möchte, weil endlich mal Luft ist, 3 Tage, 4 Tage wirklich mit sich allein zu sein. Das ist so ein bisschen auch, Silvester ist dann noch stärker eigentlich. Also ich habe wirklich für mich angefangen, Silvester mit mir zu feiern. Weil es mich immer überfordert hat zu entscheiden, wo, mit wem, wann und dann noch toll und weit und teuer und Hilfe und nee. Und bin dann immer spontan und wohin gefahren. Geht dieses Jahr jetzt auch nicht so, muss ich mal gucken, ob ich mich dann einfach allein ins Bett lege. Aber auch mein Alleinbedürfnis ist auch nicht so groß. Dennoch fand ich das immer so ein wichtiges Thema, weil es mich in all den Jahren sehr, sehr das so ritualisiert habe, dass es für mich meine Entspannungszeit ist. Die Zeit zwischen den Festen und zwischen den Jahren, was auch immer. Wie ist das bei dir?
Ich hasse Silvester sehr, seit meiner Jugend. Mhm. Ich glaube, so wie viele Menschen. Aber ich habe das erst in den letzten Jahren geschafft, diesen Druck, diesen sozialen Druck so ein bisschen zu entfliehen. Ich habe jetzt aber noch nie Silvester alleine verbracht. Das ist so ein großer Wunsch, genauso, das hatten wir mal besprochen, wie alleine auf Urlaub zu fahren.
Reisen. Mhm. Ja.
Das würde ich total gern mal machen, aber ich bin noch nicht reif. Also das, was ich schon ganz anti-Mainstream finde, ist, wenn ich nur unter Anführungszeichen mit einer Freundin, hatte ich schon mal gemacht, oder mit meinem Partner gefeiert habe. Aber das habe ich, glaube ich, auch eben zweimal oder dreimal gemacht und das war's dann. Sonst immer Party.
Ja, mich haben diese Partys irgendwie so ein bisschen genervt, aber auch deswegen, weil ich in so vielen Kontexten unterwegs war, dass ich mich wirklich nicht entscheiden konnte. Und die letzte Party, bevor ich das neue Konzept und für mich gefunden habe, war eine Zwangsparty, wo eine gute Freundin gesagt hat, du musst doch irgendwo hin hier kommen. Geh zu meiner besten Freundin XY. Ich bin zwar selbst nicht da, sie war da ganz woanders, aber geh da hin, die sind cool. Und dann bin ich zu dieser Party hingegangen und das war eine super nette Familie und tolle Menschen und ich fühlte mich komplett am falschen Ort, weil ich habe dann so gemerkt, nee, komm, also warum bin ich überhaupt hier? Was soll denn der Quatsch? Und habe dann nächsten Jahr das ritualisiert, mich am Silvester zu überraschen. Das lief dann so, dass ich immer am Abend vor Silvester habe ich mir Booking.com rausgenommen und einfach gesagt, mal gucken, wo ich morgen mit dem Zug hinkomme. Das war meistens so Richtung Holland und Belgien, weil das von hier ganz gut zu erreichen ist und da generell einfach viele Bahnhöfe gibt und eine gute Erreichbarkeit. Habe einfach gesagt, okay, gib mir mal die allerbesten Unterkünfte in der ganzen Region, also im ganzen Land. Und da habe ich geguckt, was bezahlbar und erreichbar ist. Und auf die Art und Weise habe ich unglaublich krasse Orte entdeckt und meistens dann noch am nächsten Tag, wenn alle irgendwie verkatert und durch waren, mir noch irgendwelche lustigen holländischen Städte im zerstörten Silvestermodus angeguckt, was irgendwie total abgefahren und schön ist. Und würde es auch gern dann hoffentlich nächstes Jahr wieder machen. Diesem Jahr geht es halt nicht. Und
ach, aber du kannst ja schon trotzdem am 1. Januar durch die Stadt laufen und siehst auch.
Durch die eigene ist wieder nicht so überraschend. Okay. Es muss irgendwas Frisches sein, glaube ich. Dann bin ich total happy, weil das lenkt mich einfach kolossal ab und ich bin irgendwie, ein Ort, den ich nicht kenne, ist für mich genau der richtige Ort. Keine Ahnung warum. Also das hat total funktioniert und danach habe ich das dann, ich glaube jetzt 5, 6 oder 7 Jahre gemacht. Einmal habe ich eine gute Freundin mitgenommen, das war auch ganz schön. Oder vielleicht auch Affäre in der Zeit. Aber ja, weiß nicht. Also das sich selbst überraschen, fand ich ganz gut so als Konzept.
Machst du dir sowas wie Vorsätze oder sowas?
Nee. Nee, gar nicht. Also ich mache mir irgendwie Ziele im Leben oder Dinge, aber das passiert nicht an dem Silvestertag. Das passiert einfach irgendwann und dann mache ich das auch. Also das sind so Phasenvorsätze vielleicht.
Ich muss sagen, ich finde bei den 1. Januar finde ich einen tollen Tag. Also wenn man so richtig mega verkatert ist und dann liegt man nur so rum. Also das finde ich schön. Das ist so wie
Okay.
nach dem Sex die Zeit, so wo man gar nichts denkt oder so. Das ist
Was
so.
waren denn die Vorsätze vom letzten 1. Januar?
Das, ich mache mir tatsächlich auch keine Vorsätze, aber ich überlege
Ach
mir
so,
so,
okay,
was
gut.
ich gerne machen würde. Also was ich in dem Jahr gerne machen würde.
Ach so, also To-Do-Listen. Okay,
Ja,
ja.
genau, wenn du das so
Das, okay, das
unromantisch
ist natürlich ein
übersetzen
Punkt.
willst, aber
Ja, oder Ziele, was auch immer. Ja,
genau,
okay.
ja.
Was waren die Ziele?
Ich kann mich nicht erinnern, sie sind sicher nicht in
Ach so.
Erfüllung gegangen, weil Corona gekommen
Ja.
ist und dann war alles anders. Aber oh doch, natürlich, ja doch, ich weiß natürlich, sorry. Ja. Oh
Ich
je,
dachte, stand
oh
drauf, einen Podcast
je.
zu machen. Schade. Ja.
Nein, also mein Partner und ich wollten eigentlich, wir wollten eigentlich heiraten. Oh je, es tut mir so leid, dass ich das vergessen habe.
Oh.
Ja.
Ich hoffe, hört er zu eigentlich. Bitte zuhören.
Ich bin mir noch unschlüssig. Ich habe ihm mal
Okay, gut.
darüber berichtet, aber ich habe dann es nicht mehr in Konkretheit angesprochen. Jetzt.
Okay.
Genau. Aber hoffentlich.
Naja, dann braucht es vielleicht noch ein bisschen.
Genau. Hattest du Ziele fürs letzte Jahr? Oder halt To-Dos?
Ja, aber gut, mein großes Ziel war, eine geplante Reise zu machen,
Hm.
die ich schon, glaube ich, ein paar Mal gesagt habe, was für mich ungewöhnlich ist, weil zu meinem Konzept von geplante Überraschung gehört eigentlich auch, dass ich Reisen so plane, dass ich nur weiß, wo ich starte, wo ich ende und dann Auto habe. Und mir ansonsten auch wieder durch dieses Booking-Konzept, ich suche mir einfach Orte, wo bezahlbare, tolle Hotels sind und dadurch komme ich irgendwo hin, wo ich sonst nie hingefahren wäre. Und normalerweise stehen wunderschöne Hotels oder kleine Häuser, die von netten Menschen geführt werden, auch da, wo es schön ist. Die stehen halt nicht komplett in der Wüste, sondern in einem verrückten, total abgelegenen, wunderschönen Bergdorf. Und auf die Art und Weise komme ich normalerweise an vollkommen großartige, tolle Orte von lieben Menschen, sehr gastfreundlich geführte Häuser mit tollem Essen und meistens auch noch relativ günstig. Letzten Jahr habe ich mir als Konzept vorgenommen, ich plane mal eine Reise und zwar minutiös. Jede Übernachtung, jede Fahrt, jede Attraktion und hatte diese Planung im Januar gemacht oder auch über der Weihnachtszeit und war voller Vorfreude. Ja, ist die Planung immer noch da und vielleicht klappt es ja im nächsten Jahr.
Ich meine,
Das
ich,
Tolle ist,
ja.
dass diese Reise bei jeder Neuplanung noch epischer geworden ist. Noch glamouröser und noch etwas aufwendiger. Und noch mal einen Tag länger und noch was reingebaut. Das ist so ein bisschen wie Softwareentwicklung. Ist dann doch noch mal eine coolere Version. Insofern, wahrscheinlich wird sie mich am Ende einfach enttäuschen, weil es ist dann nur eine nette Reise. Aber tatsächlich wollte ich mal so ein geplantes Ding machen, wo ich ja, mich selbst in meiner Planung vielleicht überrasche. So ein bisschen. Mal gucken, ob es klappt. Ja, ansonsten.
Aber die Planung ist ja auch das Schöne. Also.
Ja, doch. Also ja und nein. Ich habe manchmal die Sorge, wenn ich zu viel plane, sehe ich Fotos von einem Ort und dann komme ich an einer Ort und stelle fest, ja, sieht aus wie auf den Fotos. Und das Tollste beim Reisen ist tatsächlich, wenn ich mich wirklich so kolossal überrasche, dass ich nicht mal wusste, dass dieser Ort existiert und dass er mich begeistern würde. Ich habe das zweimal geschafft. Einmal in Valencia, wo eine ganze Flusslandschaft mit modernen Bauten vollgestellt wurde. Leider viel zu teuer und unnötig, aber das wusste ich damals noch nicht. Eine Milliarde High-End-Architektur, von der ich eine Sekunde vorher nichts wusste. Du kommst um eine Ecke und stellst fest, what the fuck, was? Ja, ich will jetzt hier sein. Das ist eigentlich das tollste Urlaubserlebnis. Aber das ist halt sehr selten. Also das versuche ich ein bisschen vorzusehen, dass das passiert, aber das klappt natürlich nicht, wenn ich mir vorher den Ort von allen möglichen Winkeln anschaue. Dann knifflig.
Okay, gut.
Genau, aber Reisen ist jetzt auch gar nicht so das Thema dieses Podcasts, das erzähle ich an anderen Stellen. Aber Jahresausblick eigentlich und ein bisschen Rückblick, aber das ist beides. Das habe ich tatsächlich nicht Silvester geplant, war, ich wurde angefragt, ganz überraschend, in der tiefsten Corona-Zeit, ob ich nicht, ich nenne es Bio-Vater sein möchte, also Samenspender, namentlich bekannter, persönlich bekannter Samenspender für eine, in dem Fall eine Freundin von meiner besten Freundin. Und das Thema ist super interessant und sollten wir auch noch vielleicht in weiteren Folgen ein bisschen weiter dran knüpfen, weil es auch noch gar nicht abgeschlossen ist. Das Stichwort ist auf Englisch SMBC, Single Mother by Choice. Es gibt eine Bewegung von zukünftigen, nein, von Frauen, die alleinerziehende Mütter sein wollen. Klingt ein bisschen komisch, aber es gibt für viele Frauen dieses Bedürfnis, Gründe wahrscheinlich vielfältig, aber das Bedürfnis, ein Kind allein aufzuziehen. Und die meisten Frauen lassen sich dann eine klassische Samenspende kommen von der Samenbank. Aber manche von diesen Frauen haben das Ziel, dem Kind auch einen Vater vorzustellen, also die Person auch zu kennen namentlich. Und persönlich zu kennen, je nachdem vielleicht auch ab und zu mal miteinander Zeit zu verbringen, aber das ist kein Muss, oder je nach Konzept unterschiedlich in der Ausprägung. Und mir ist das tatsächlich in meinem Leben schon viermal passiert, dass ich angefragt wurde. Sehr ist es bisher beliebt. Noch nicht einmal passiert, ja. Um das vorweg zu sagen, ich bin noch nicht Vater.
Du weißt es nicht, auf jeden Fall.
Das klingt sehr komisch. Ja. Ich weiß es nicht, aber ich bin mir relativ sicher, weil ich...
Aber gut, ja.
Ich bin mir so sicher, wie man eben sein kann.
Ja, okay.
Wenn noch kein Kind an die Tür geklopft hat. Kein Kind an die Tür. Gut. Und das hat mich immer sehr elektrisiert, vielleicht auch geschmeichelt, vielleicht auch irgendwelche Urinstinkte angesprochen, vielleicht sogar ein bisschen auch, ich will nicht sagen erregt, aber irgendwas war daran prickeln und sehr interessant. Leider war es so, ich kann das kurz fassen, die erste Person, die mich das gefragt hat, habe ich gedacht, auf gar keinen Fall, nein, diese Beziehung ist jetzt schon nicht gut, das wird nicht gut enden. Die zweite Person war ein Date, was mich beim ersten Date gefragt hat. Oder wir hatten das schon im Chat vorher besprochen, dass sie eigentlich einen Vater sucht und die wollte quasi am nächsten Tag loslegen. Und diese Frau war irgendwie, war noch sehr jung und damit auch für mich gar nicht so in diesem Wunsch so klar und irgendwie auch sehr weird. Irgendwie war alles schon abgesprochen. Sie und ihre Mutter wollten das gemeinsam machen und sie brauchen jetzt irgendwie noch einen Vater und lass uns bitte morgen loslegen. Ich so, ich möchte die Person richtig gut kennen und das fasst hier überhaupt nicht. Und dann kam irgendwann eine Mail, sie würde das nicht mehr machen. Sie wäre jetzt sehr herausgefunden, dass sie keine Kinder bekommen kann. Daran war irgendwie alles komisch und seltsam. Und nee. Die dritte Person ist namentlich benannte, oder nicht namentlich benannte, aber eben schon genannte gute Freundin, die aber dummerweise versehentlich schwanger geworden war. Das heißt, es war dann vom Tisch. Ich dachte, schade, warum erfahre ich das erst hinterher? Und die vierte Person war eben dieses Jahr. Aber ich kannte sie eben noch nicht in diesem Fall. Und das ist so ein bisschen, ich bin mir weiterhin auch unsicher. Wir haben uns dann ein paar Mal getroffen. Wir hatten sogar auch eine, wenn man so will, kurze Affäre, was, glaube ich, ganz gut war, um sich kennenzulernen und auch vielleicht rauszufinden, wie man so aufeinander reagiert. Wir haben beide herausgefunden, dass wir uns ziemlich gegenseitig triggern können, immer wieder, was auf der Beziehungsebene passiert, nicht auf der freundschaftlichen Ebene. Und ich bin mir weiterhin leider sehr unsicher, ob das auf lange Sicht gut ist, also ob wir miteinander gut sein können. Das habe ich für mich noch nicht endgültig beantwortet. Dennoch bin ich sehr, ich finde das Konzept sehr toll. Ich finde das mutig, aber auch, warum eigentlich nicht? Ne? Also finde, dass das durchaus gehen sollte. Großes Problem ist halt die rechtliche Seite, die in Deutschland nicht endgültig zu lösen ist. Es gibt Möglichkeiten, Verträge zu machen, das Alimente kann man nicht ausschließen. Es gibt aber Möglichkeiten zu sagen, dass man sich dann wiederum darauf einigt, dass was gezahlt werden muss, zurückzuzahlen. Da habe ich sogar auch einen Vertragsentwurf vorliegen. Den müsste ich aber nochmal mit dem Juristen durchsprechen. Also ist es dann doch von der initialen elektrisierenden Wirkung auf, das ist ganz schön kompliziert. Und mal gucken. Gleichsam finde ich es immer noch ein sehr spannendes Projekt für nächstes Jahr, für die nächste Zeit, für die nächsten Jahre, für die nächsten 10 Jahre. Und vielleicht ist es ja auch was Schönes. Denn eine Frau, die diese Entscheidung getroffen hat, wird irgendjemand dafür finden. Könnte ich ja sein.
Und
das ist irgendwie positiv, finde ich am Ende doch. Und ein schönes, ich habe es immer Projekt genannt, das war dann vielleicht der falsche Begriff für sie, aber für mich hätte es ungefähr diesen Status eines Projektes, weil es für mich ja nicht ein Herzenswunsch ist, den ich immer schon vor mir hertrage, sondern eher ein, ich sage ein Service, klingt das irgendwie auch falsch, aber ich meine schon, ich mache es, um damit ihr Ziel wahr werden zu lassen. So, was ich gut finde, aber was nicht mein Ziel ist irgendwo, ne?
Aber ich meine, wenn du das, wenn das der Hintergrund ist, dann könntest du ja auch zu einer Samenbank gehen, oder? Und dann hättest du auch diese rechtlichen Probleme nicht. Also das ist ja dann schon ein bisschen mehr vielleicht auch, ich sage jetzt mal, vielleicht einfach Narzissmus auch, dass man sieht, dass man diese Person sieht und das Kind sieht, oder? Also sonst könntest du es ja auch wirklich dein Sperma verteilen, sage ich jetzt einfach mal, für Frauen.
Die das genau, machen. Ich finde ja gut, dass das Kind, dass dem Kind ein Vater vorgestellt wird und wahrscheinlich hätte ich auch immer wieder Lust und Zeit, mich dann auch mit der Mutter zu treffen. Ich kann es bloß überhaupt nicht einschätzen. Aber ich finde das vom Grundgedanken wichtig und deswegen, ich habe es mal Bio-Vater genannt, dass da ein echter, greifbarer, menschlicher Vater ist. und diese Vatersuche nicht so ein Thema ist. Was ich oft so gehört habe von Kindern, die ihren Vater nicht kennen. Das wäre von vornherein gelöst und man würde sich vielleicht auch 3-4 Mal im Jahr sehen oder auch öfter oder so. Kann sich ja auch in alle Richtungen entwickeln. Aber ich bin noch nicht ganz zu einem Ergebnis gekommen für mich. Ich habe jetzt letzte Woche ein Spermiogramm gemacht.
Was ist das?
Ein Test auf Zeugungsfähigkeit.
Also, willst du darüber?
Ja, ich hatte gehofft, dass es die Entscheidung irgendwie erleichtert. Es ist sehr gut.
Okay. Ja.
Also alle Werte sind oberhalb des Bereiches, obwohl, und das ist die lustige Geschichte dabei, ich bin einfach, also ich habe angerufen und habe gesagt, ich möchte ganz gerne so einen Zeugungsfähigkeitstest machen. Dann meinen sie, ja, kommen Sie dann vorbei. Gut. Ich gehe zum Urologen, der sowas ja macht, komme da hin und kriege nach wenigen Sekunden einen Becher in die Hand gedrückt. Ich so, okay, alles klar, gehe ins Klo, masturbiere den Becher. Gib den ab, also das, diese Durchreiche, alles gut, gehe dann zum Arzt, erkläre ihm das so, wie, Moment, Sie haben keine Urinprobe gemacht? Ich so, das hat niemand gesagt und ich habe vorher was ganz anderes auch verlangt. Und er so, das ist Ihnen in 20 Jahren Berufspraxis noch nie passiert. Wenn man ein Spermiogramm macht, muss man 5 Tage vorher enthaltsam sein. Das wird erstmal im Arzt besprochen und dann wird das später gemacht und die werden jetzt sehr lachen im Labor, weil überhaupt, und das hatten wir auch noch nicht hier.
Ich dachte nämlich gerade, ja. Also ich würde auch eine Urinprobe erwarten bei dem Prozedere.
Ja, ja, das mag vielleicht nachträglich auch sinnvoll sein, aber ich war halt, hatte sowieso erwartet, dass ich das tun muss, also habe ich es einfach gemacht. Ne?
Ja, super. Und konnten Sie es dann gleich verwenden oder musstest du dann 5 Tage enthaltsam sein und das noch dann nochmal machen?
Nein, also er meinte, das könnte sein, dass es bei Ihrem Alter und wenn Sie jetzt, ich glaube, ich war 2 Tage enthaltsam, das wird wahrscheinlich nicht klappen. Die Werte waren trotzdem total gut.
Okay.
Also ich bin da offensichtlich hochqualitativ unterwegs. Und es wäre also kein Problem. So.
Willst du ein bisschen Werbung machen? Also du möchtest das ja doch, du wirst das ja doch nochmal durchziehen, oder? Also du bist ja schon noch auf der Suche oder du suchst nach Frauen, die auf der Suche sind.
Nee, ich würde nicht sagen, dass ich danach suche aktiv, sondern ich bin dem Gedanken sehr aufgeschlossen. Und wenn jemand danach fragt und in sich ganz sicher ist, bin ich da, finde ich das Projekt gut. Aber ich würde es nicht als Lebensziel sehen.
Nein, aber ich dachte, es wäre eine gute Werbung, einfach hier, falls jemand zuhört und du hast schon gesagt, dass du auch gute Spermien hast. Dann, also.
Ja, ach so, gut, das Problem ist ja, es hängt da hinten dran auch immer die Gefahr, dass du irgendwann doch bezahlen musst. Klingt vielleicht jetzt komisch, aber du bist ja namentlich bekannt und der Mutter kann das zustoßen und sage, das ist ein gewisses Risiko, klingt das komisch, ne? Also man muss das zumindest genau durchdenken und ich habe vorhin darüber gesprochen, dass ich auch so für die Rente ein Immobilienprojekt mache, also es ist ein großes Projekt, was dein Leben lang da ist und je mehr Frauen man so mit diesem Service bedient.
Ja gut, wenn du, es gibt doch diesen Mann.
Am Ende hast du 5 Kinder und hast für alle zu sorgen. Das klingt jetzt irgendwie herzlos, aber da ich nicht einen Kinderwunsch habe, das kann ich jetzt glaube ich ganz klar so sagen, ist das einfach kein Ziel. Es ist nur ein, ich finde, es ist einfach ein tolles Projekt und es ist auch eine tolle Bewegung und ich finde es auch gut, wenn eine Mutter schon sagt, ich möchte ein Kind ohne einen Mann aufziehen, trotzdem einen bekannten, am besten falls sogar befreundeten Menschen, Mann zu haben, der dann ab und zu mal auch vorbeikommt, mit dem man reden kann, ja, der einfach greifbar ist und nicht so ein Weggelaufener oder so ein Labormensch ist. Das finde ich halt das Schöne dabei.
Aber ich finde es interessant, dass du sagst, du hast keinen Kinderwunsch, weil irgendwie, also du hast nicht diesen Kinderwunsch, was man mit dem Wort assoziiert, aber du hast ja schon einen Wunsch, das zu machen irgendwo. Deswegen würde ich schon sagen, dass du einen Kinderwunsch, aber halt nicht um ein eigenes.
Ich hatte früher auf jeden Fall einen. Vielleicht ist der noch in Fragmenten da. Mhm. Aus der Erziehung, aber auch, also es war eigentlich immer ein klarer Wunsch, Anfang 20 und mittlerweile kann ich gut ohne. Aber hätte auch nichts dagegen, vielleicht ist das so, weiß ich gar nicht.
Das heißt, würdest du dich freuen, wenn nächstes Jahr das nochmal so eine Situation sich ergibt, dass eine Frau auf dich zukommt?
Also, sagen wir so, die gute Freundin, die ich 20 Jahre kenne, die mich zu spät gefragt hat offensichtlich, das wäre halt mein Traum gewesen. Am liebsten würde ich das gerne mit einer Person machen, die ich 20 Jahre kenne. Mhm. Weil ich eine Person, die ich 20 Jahre kenne, glaube ich, ein gutes Gefühl dafür habe, ob man sich in den nächsten 20 Jahren zerstreitet, auch unter schwierigen Bedingungen, weil es ist möglicherweise etwas, wo es um Geld oder um Zeit oder um Emotionen geht und das ist immer schwierig alles so in zufälliger Reihenfolge. Aber das ist eben das Ding. Und wenn ich die Person lange schon kenne, wäre das total toll. So, das wäre eigentlich der beste Fall. Bei einer Person, die ich erst seit diesem Sommer kenne, habe ich da immer noch so ein bisschen das Gefühl, dass ich nicht so genau weiß, wie die Kommunikation läuft. Mhm. Und das ist leider der entscheidende Punkt.
Und hast du in deinem Umfeld Freundinnen, die noch keine Kinder haben und die du schon 20 Jahre kennst?
Vielleicht nicht 20, aber 10. Mhm. Aber angesprochen wurde ich nicht. Bisher. Und
auch hier vielleicht wieder müsstest du es ansprechen.
Oh Gott, am Ende gibt es 10 Mails, aber die kenne ich ja alle nicht so lange. Offensichtlich maximal, solange dieser Podcast läuft, können sie mich kennen. Ja. Ich finde es auf jeden Fall ein großes Thema und wir können da gerne nochmal irgendwie immer wieder dran knüpfen, weil das ja auch noch nicht vom Tisch ist.
Ja, und das ist ein spannendes Thema, finde ich. Also gerade auch so in diesem Sinne von alternativen Beziehungsmodellen, das geht ja auch in alternative Familienmodelle halt im weitesten Sinn.
Also der Podcast war ja auch am besten, habe ich das Gefühl, als wir eine durcherzählte Geschichte hatten. Deswegen können wir heute auch noch nicht alles zu Ende erzählen. Mhm. Nee, also ich, und was tatsächlich ein starker Wunsch ist, den habe ich in mir entdeckt, ich möchte gerne auch irgendwann mit Menschen zusammenleben, wo vielleicht auch Kinder dabei sind. Ja. Ich möchte bloß nicht jeden Tag für sie verantwortlich sein. Vielleicht möchte es dann sogar, aber das müsste sich erst noch ergeben. Aber so ein buntes Haus, was auch Familien hat, glaube, das wäre gar nicht so falsch.
Ja.
Und es kann ja auch sein, dass so eine Person dann mit in so einem Haus lebt, aber also was mir irgendwie wichtig wäre, dass diese Person für sich den Erziehungsauftrag voll wahrnehmen will und dieses Single Mother by Choice habe ich eigentlich auch so verstanden, dass das schon das Grundmodell ist, dass da eben nicht jemand noch mit erzieht und dass das irgendwie regelmäßig Thema ist, hast du das Kind, habe ich das Kind, sondern dass der klare Wunsch schon ist, dass da die erzieherischen Entscheidungen und Verantwortung eben von der Person getragen werden und ich allerhöchstens mal sagen kann, hast du mal drüber nachgedacht? Okay, deine Entscheidung, ich bin da nicht, nicht so ein 50-50-Part, der miterzieht, sondern ich bin allerhöchstens ein guter Freund. Ne? Also man spricht auch von einem Onkelprinzip, es gibt noch das andere, war glaube ich, weiß ich nicht genau. Jetzt habe ich es vergessen. Onkelprinzip und dichter dran. Ne? Also Onkel ist halt einfach jemand, der im Umfeld sich bewegt, sagen wir mal so. Und das andere ist jemand, der durchaus auch regelmäßiger dabei ist und dann auch vielleicht mal hier und da die Kinderbetreuung übernimmt. Aber das ist mir eigentlich dann schon zu viel von, naja, von der Beziehung, die man zusammen hat, um ein Kind aufzuziehen. Dann sollte man sich schon sehr mögen und auch wirklich länger kennen. Also da steckt dann schon viel dran. Deswegen, ich finde dieses Onkelprinzip irgendwie ganz gut.
Hast du mal eine Partnerschaft mit einer Frau, die Kinder hatte? Oder mit einem Mann, der Kinder hatte?
Ganz kurz eine Two-Night-Stand-Affäre. Nichts, wo ich wirklich ein Gespür für entwickelt hätte.
Weil das wäre ja auch nochmal eine
Möglichkeit. Ich finde schön,
so einen Onkel zu
sein. Im Poly-Kontext wäre das voll schön, irgendwie mit vielleicht einem Paar oder einer Frau oder die Kinder haben eine engere Freundschaftsbeziehung, irgendwas zu haben und so ein bisschen Teil des Ganzen zu sein und dann einfach zu schauen, wie es in mir resoniert. Also ich würde ja auch annehmen, und es ist halt voll drin, dass wenn es diese Partnerschaft oder dieses Projekt mit dem Kind gibt, dass es vielleicht sogar sehr gut resoniert und ich feststelle, also es ist eigentlich genau das Ding, was ich in den nächsten 10, 15 Jahren machen will. Es kann aber genauso gut anders sein. Ich weiß es einfach nicht, weil der starke Wunsch, das jetzt unbedingt anzugehen, ist eben nicht da. Nur ein Interesse und eine positive Zugeneigtheit. Mhm. Das glaube ich schon.
Das ist, also ich habe ja jetzt einen Kontakt mit einer Person, also mit einem jungen Mann, der auch Kinder hat selber.
Ja.
Und das ist tatsächlich auch einer meiner der Sachen, die ich 2021 gern machen würde, mal eine Beziehung mit jemandem, der Kinder hat oder die Kinder hat. Weil ich das spannend finde, wie kriegt man überhaupt ein nicht monogames Leben zusammen mit Arbeit und einer Partnerschaft und Kindern, finde ich total spannend.
Ja.
Aber das andere ist eben auch so auszuprobieren, also so ein bisschen klingt das ja bei dir auch, so auszuprobieren, wie ist das eigentlich so, wenn man da so halb dabei ist, aber auch wieder jederzeit rausgehen kann. Also genau. Jederzeit vielleicht nicht, aber zumindest was die Kinder betrifft, jederzeit.
Genau, also dass man das nicht 20 Jahre an sich hat. Ja.
Aber
Aber
genau,
ist das
ja.
unser, ja, unser Thema für 2021? Ist vielleicht Kinder an diesem Podcast. Und
Ja,
da wieder zu
vielleicht.
teasern und zu gucken, wo kommen wir eigentlich damit hin, auf den verschiedenen Möglichkeiten, die sich hier jetzt ergeben. Ne?
Ja, das wäre auf jeden Fall ein interessantes Thema. Ich hoffe in meinem Fall, dass es keine biologischen Kinder sind. Aber ich hoffe in deinem Fall, also natürlich, wenn du das willst, dass
Ja.
es biologische Kinder sind.
Ja,
Hast
mal
du
gucken. Also,
sonst Dinge, die du machen willst nächstes Jahr?
gutes Reisethema hatten wir schon. Ansonsten, das Filmprojekt hatten wir eigentlich auch schon. Das soll die, möglichst viele Menschen sollen das sehen und das auch eine Wirkung haben. Und ansonsten gibt es ein paar Ziele, die ich tatsächlich auch auf der Arbeit habe, die ganz interessant sein könnten, aber die jetzt nicht hergehören. Aber ansonsten keine großen. Oder das sind, glaube ich, schon die Ziele. Ich habe, glaube ich, Lust, mal wieder Menschen zu treffen, den ich wirklich mag. Mit mehr Bedeutung. So, das ist vielleicht nochmal ein gutes Ziel, aber das ist schwer zu planen.
Ja, das kann man
Diese
nicht planen.
asiatischen Frauen sind es offensichtlich nicht.
Wer weiß, vielleicht ist es eine davon. Vielleicht bei der nächsten Folge hast du schon eine asiatische
Ja, irgendwann stelle ich fest, dass sie
Freundin.
tatsächlich hier in der Stadt ist und dass sie auch auf Telegram schreibt. Stellen wir mir,
Genau.
was ist denn da los? Oh, sie ist echt. Mal gucken.
Und vielleicht möchte sie auch ein Kind, das sie selbst aufziehen will.
Oha.
Der Traum.
Genau. Ja, wir nehmen das mal als Thema mit. Vielleicht ist es gar nicht schlecht, wenn man dann so ein bisschen abzubrechen, wo noch was offen ist, um es in die nächste Folge reinfließen zu
Ja,
lassen.
auf jeden Fall. Und die nächste Folge wird es ja auch im neuen Jahr schon geben,
Genau,
oder?
im Januar gibt es eine Folge und dann gucken wir mal, wie unser Weihnachts- und Silvesterfest war und was sich vielleicht noch datingmäßig ergeben hat und gucken mal, dass wir vielleicht noch ein anderes, größeres Thema finden. Wie gesagt, schreibt uns, wenn ihr Themen, Ideen habt, was ihr auch von Mila hören wollt. Wir müssen ein bisschen gucken, dass sich nicht zu viel wiederholt und gleichzeitig doch gibt es natürlich gewisse Grundthemen, die auch nochmal eine Rolle spielen, die auch gerne aus alten Folgen hier rüberschwappen können. Vielleicht fällt dir auch nochmal eine Folge auf, wo du sagst, da habe ich nochmal was zu ergänzen. Das wäre auch mal ganz interessant.
Ja, vielleicht werde ich
Genau,
die
und
in
wir haben
den
noch.
Weihnachtsferien nochmal alle durchhören. Das kann man ja auch
Ja,
mal
vielleicht ist
machen.
das gar nicht so schlecht. Und da weißt du mehr als ich, weil es für mich auch schon Jahre her ist.
Genau, dann schreibe ich mir Fragen auf und löcher dich dazu. Und dann stoßen wir das nächste Mal an mit einem Sekt oder mit einem besseren Getränk und sprechen über alle alten Folgen. Das wäre ja auch witzig.
Können wir machen oder jedes Mal eine rausgreifen nochmal.
Ja.
Sehr gut, sehr schön. Also auf jeden Fall wünschen wir euch frohe Weihnachtszeit und
Ja.
frohe Weihnachten und trotz allem einen guten Rutsch. Auf jeden Fall kommen wir im nächsten Jahr an. Ich glaube, das ist auch ganz gut und ganz hilfreich, weil es wird Frühling, es wird hell und wir werden geimpft und wir machen Dinge und ich habe da eigentlich ein gutes Gefühl.
Es wird auf jeden Fall besser als
Der Podcast
2020.
läuft wieder, ihr habt uns. Ja.
Genau. Ja, genau.
Ja.
Das ist doch ein Ausblick, den Podcast gibt wieder. Selbst wenn der Lockdown nie endet, dann podcasten wir
Genau, dann
eigentlich
gibt es ihn
doppelt so viel.
durchgängig und bessere Mikrofone sind auch auf dem Weg. Ich weiß nicht, wie es
Genau.
heute geklungen hat. Vielleicht haben wir es ja schon ein bisschen besser hingekriegt. Das wird schon alles.
Super. Genau. Bessere
Ja.
Mikrofone sind auf jeden Fall auf dem Weg. Das sage ich aus meiner
Ja.
Seite. Das wird das nächste Mal besser. Macht's gut und bis dann.
Gut, dann würde ich sagen, bleibt nur Mono. Wir hören uns wieder. Macht's gut, bis dann. Tschüss.